Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist soweit, eine neue Folge geht über den Äther. Es ist die 94. Folge des Sportpodcast Einwurf. Ich sitze heute ja nicht in Hamburg, sondern beim Fußballmuseum in Dortmund, werfe aber den Ball, Sie kennen das, nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Moin, liebe Olivia.
Moin, hallo Sebastian. Ich fange den Ball hier in Darmstadt und hoffe, dir geht's gut in Dortmund.
Ja, danke. Doch, also das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ist immer eine Reise wert. Das ist aber eine andere Geschichte. Von daher, heute ist wieder Podcast-Time. Und wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, wollen natürlich auch wieder dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen uns besuchen, nicht nur hier im Podcast, sondern vor allen Dingen eben auch bei Social Media.
Ja, richtig. Du sprichst es an. Unser Social Media Beauftragter Emre Can sitzt quasi schon in den Startlöchern und freut sich heute auf die neue Folge. Und
auf ein neues Thema.
Auf ein neues Thema, genau. hatten das Thema ja lange nicht mehr, muss man sagen.
Ja, ich erinnere mich. Das letzte Mal haben wir zu dem Thema, und da sind wir dann schon auch mittendrin, mit Mo Fürste gesprochen, der ja mal Welthockeyspieler war. Stichwort Hockey, kennst du eigentlich Bückeball mit Krücke?
Bückeball mit Krücke, also das habe ich tatsächlich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Wollen wir aber gleich dann vielleicht mal unseren Gast befragen, das hat er wahrscheinlich so auch noch nicht gehört.
Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Also Bückeball ist, glaube ich, unter Hockeyspielern schon verbreitet. Also auf jeden Fall kommen wir zu einer Sportart, die Indoor wie Outdoor sich großer Beliebtheit und auch was Erfolge angeht, sehr populär in Deutschland ist und haben uns dazu einen sehr renommierten Gast eingeladen. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat heute. Er ist 1984 im Bergischen Land geboren worden, hat Jura in Bochum studiert und hat nur, und dafür gibt es auch Gründe, 10 Länderspiele gehabt. Dann hat er einen Kreuzbandriss erlitten und musste seine aktive Karriere sozusagen an den Nagel hängen. 2007 mit 23 übernahm er als jüngster Cheftrainer den Bundesliga-Club Uhlenhorst Mülheim. 2013 gewann er dann mit der U21 als Cheftrainer erstmals den Weltmeistertitel. Später trainierte er sogar die kanadische Nationalmannschaft, auch darüber wird zu sprechen sein. Und keine 2 Jahre später, im Januar diesen Jahres, wurde er mit seinem Team Weltmeister in Indien. Und wir sagen jetzt herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf dem Bundestrainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, André Henning. Hallo, moin, moin.
Hallo, moin, moin. Hallo, Olivia. Hallo, Sebastian. Grüß euch.
Hallo, André. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Man muss jetzt, auch wenn es schon ein paar Tage alt ist, der WM-Titel, darf man dir ja nochmal gratulieren zu dieser überragenden Leistung. Also mega, was ihr da Anfang des Jahres vollbracht habt. Und da stellt sich natürlich ganz zu Beginn für mich die neugierigste Frage, habt ihr ausgiebig gefeiert? Weil also so als Hockeyspieler, ne, habe ich schon gehört, ihr könnt schon feiern.
Ja, vielen Dank erstmal. Also auch jetzt nehme ich natürlich gerne noch Glückwünsche an. Fühlt sich immer noch gut an. Und der Ruf eilt uns schon voraus tatsächlich, aufgrund ein paar Erfolge in der Vergangenheit, wo auch eben benannter Mo Fürste, glaube ich, mitbeteiligt war, dass die Hockeyspieler ganz gut feiern können. Das ist so. also es war so, dass die WM war ja in Indien und dann haben wir tatsächlich an dem Abend in einem Hotel ein wenig gefeiert. Das ging auch sozusagen durch die sozialen Medien. Wir wirklich von dem Hotelpersonal fantastisch empfangen worden. Sie hatten da Trommeln ausgepackt und irgendwie haben wir da auf der Straße, als wir aus dem Bus ausgestiegen sind, haben wir erst mal eine halbe Stunde auf der Straße gemeinsam gefeiert und getanzt. Also es war wirklich ganz, ganz tolle indische Note dann, die dementsprechend in der Party auch dabei war. Und dann, als wir dann zurück nach Deutschland gekommen sind, sind wir am Frankfurter Flughafen super empfangen worden. Und dann gab es wirklich einen fulminanten Empfang, sozusagen in der Nacht von Montag auf Dienstag, also wochentags. Wir kamen da erst so kurz vor Mitternacht auch erst wieder in Deutschland an. Und da waren immer noch tausend Leute, die in Köln auf uns gewartet haben. Das war schon für Hockey-Verhältnisse ganz, ganz toll. Und ich glaube, die Jungs haben danach auch noch 1-2 Tage weiter gefeiert. Da war ich dann nicht mehr mit dabei. Da sind auch nicht so viele Informationen an mich rangekommen, wie es genau war.
Aber das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle.
Ich denke, es ist gut gelaufen, die Party für die Jungs, ja.
Ja, da würde ich gerne nochmal reingrätschen. An der Stelle liegt die Benchmark ja irgendwie, habe ich mir sagen lassen, dort, wo die Olympiamannschaft damals die MS Deutschland zerlegt hat. Was ist denn da dran? Ist das eine Benchmark?
Ja, also erstmal muss ich vorweg sagen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich alles so stimmt und diese horrenden Summen, die da zerstört wurden, wirklich so der Wahrheit entsprechen. Ich war nicht dabei, ich weiß es nur aus zweiter und dritter Hand, aber einige sagen, es wäre gar nicht so schlimm gewesen, wie immer kolportiert wird, aber das Image als Firebeaster wollen die Jungs offensichtlich erhalten und halten. Nee, ich glaube, bei uns sind die drei Gläser kaputt gegangen, zumindest in Indien, und das war's. Und von daher war wahrscheinlich das Kostspieligste, waren die Getränke, die da verzehrt wurden. Aber alles, was ich mitgekriegt habe, war es wirklich sehr entspannt. Wahrscheinlich passte das auch dazu, dass ich den Eindruck hatte, die Jungs waren da wirklich eher auch sehr selig, haben gar nicht so ausgiebig und wild gefeiert, sondern waren so sehr mit sich im Reinen und haben es auch eher genossen. Von daher war es eine sehr entspannte Party tatsächlich.
Sehr schön.
Absolut zu Recht. Sehr schön. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal zum Sportlichen zurückkommen, ne, wo wir die Feierlichkeiten abgedeckt haben. Jetzt haben wir es ja erwähnt, also der Weltmeistertitel ist jetzt schon ein paar Tage alt. Wie fühlt sich das jetzt für dich heute an? Hast du immer noch ein Strahlen auf den Backen, wenn wir drüber sprechen?
Jetzt gerade schon. Vielleicht hört man mein Lächeln sozusagen auch ab und zu durch gerade, aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass es für viele auch ein ziemlich langer Prozess war, das auch so im Positiven einzuordnen und zu verarbeiten. Also überhaupt zu wissen, was wir da erreicht haben. Wahrscheinlich auch daran, dass der Großteil der Mannschaft jetzt einen ganz, ganz großen Titel, ja, seit 10 Jahren oder vielleicht auch schon in der gesamten Erwachsenenkarriere hinterher rennt und ja, dass dann ja irgendwie auch eine sehr gute, sehr intensive Woche war, die wir hatten, und wahrscheinlich auch diese Intensität dazu geführt hat, dass es sehr schwierig war, das jetzt sofort so alles mitzunehmen. Aber ja, auf der einen Seite freue ich mich immer noch und kann das auch genießen und bin natürlich auch sehr glücklich darüber. Aber ja, es ging dann auch sehr, sehr schnell, dass wir die nächsten Ziele ins Auge fassen mussten. Wir waren im März schon wieder in Indien, hatten dann unsere Pro League, unsere Weltliga, wo die besten Nationen aufeinandertreffen, und dann hatten wir schon wieder Länderspiele, und ja, für uns stehen natürlich jetzt mit der Europameisterschaft im Sommer bei uns zu Hause in Gladbach und dann natürlich auch vor allem mit den Olympischen Spielen haben die nächsten Turniere auch schon so nah vor der Tür, dass mein Fokus tatsächlich schon wieder sehr nach vorne geht, und wir versuchen auch aus der WM natürlich gute Sachen mitzunehmen, aber jetzt auch gar nicht mehr so viel über die WM nachzudenken.
Ja, würdest du denn sagen, es hat sich jetzt bei dir im Leben, sowohl was das Privatleben angeht, auch, aber auch im sportlichen Sinne, was verändert seit dem Titel?
Nee, überhaupt nicht. Also privat gar nicht. Es war vielleicht der Ausnahmefall, dass viele meiner Freunde tatsächlich jetzt auch mal Hockey geguckt haben, sonst wird das, ich will nicht sagen, belächelt, dass sie kriegen das mal mit oder haben das in den letzten Jahren auch mal mitbekommen, wenn irgendwie große Spiele oder Turniere anstanden, aber war jetzt nicht so, dass mein kompletter Freundeskreis immer am Fernseher hing, was ja auch daran liegt, dass es selten im Fernsehen läuft. Aber ja, ich habe schon gemerkt, dass da deutlich mehr Leute, die irgendwie nichts oder wenig mit Hockey am Hut hatten, auch so im erweiterten Bekanntenkreis, dann plötzlich Hockey geschaut haben. Also ich habe schon wahrgenommen, dass die Aufmerksamkeit da jetzt mal für einen kurzen Zeitraum größer war und dann auch die 3, 4, 5 Tage nach dem Titelgewinn genauso. Aber ansonsten geht mein Leben, und ich glaube auch bei allen anderen, ging relativ rasch wieder so normal weiter wie vorher auch, was auch ganz gut ist. Da sind wir nicht unzufrieden drüber. Hm.
Nun wollen wir nicht zu sehr in der Vergangenheit wühlen, aber einen Punkt würde ich gerne auch nochmal rausarbeiten, weil das eigentlich in so Turnieren ja auch immer ein ganz wichtiger Faktor und so ein Momentum ist. Man sagt ja gerade in so großen, bei so großen Turnieren, auch bei Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar Titelfavorit sind, gibt es so einen Moment, den man auch spürt, der sozusagen dann auch die Weichen stellt für das, was dann an Großem möglich ist. Kannst du sagen, ob es diesen Moment gab und welcher war das möglicherweise, wo du gemerkt hast, da ist jetzt auch noch viel mehr drin?
Ich glaube, der große und wichtige Moment für uns war sicherlich unser Viertelfinale gegen England. Wir hatten ja, man muss ja vielleicht sagen, wir haben ja am Ende haben wir in allen dicken K.O.-Spielen, also Viertelfinale, Halbfinale und auch im Endspiel, war es ja sehr eng und ging rauf und runter. Und in der Regel mussten wir Rückstände drehen.
Ja.
Und das war gegen England eben der Fall. Wir haben gegen England schon unser Spiel des Turniers letztendlich gespielt, das muss man so klar sagen. Wir waren jetzt trotzdem einigermaßen auf Augenhöhe, also es war jetzt nicht ganz unverdient, aber England führte eben 2-0 und das war auch jetzt okay so in der Phase. Und dann haben wir, ich glaube, so 3 Minuten vor Schluss sogar einen 7 Meter, den wir an die Latte schießen. Und wo man vielleicht hätte denken können, so alles klar, damit ist das Turnier jetzt auch gelaufen, weil so viele Chancen kriegt man nicht mehr. Und wenn du schon 7 Meter verschießt, wie soll man jetzt in dann nur noch in weniger als 3 Minuten noch 2 Tore aufholen? Und in der Phase hatten wir aber schon wieder angefangen, unser bestes Hockey zu spielen. Also ich glaube, so 5 Minuten vor Schluss, also sehr, sehr, sehr früh, haben wir unseren Torwart zugunsten eines weißen Feldspielers ausgewechselt, also sehr viel Risiko gegangen. Und da haben wir dann angefangen, Hockey zu spielen, also unser gutes Hockey. Und da habe ich auch gemerkt, so jetzt sind wir wieder da. Und dass wir das eben schaffen, in der Crunch-Time-Phase eher uns nochmal zu steigern und an unsere Leistungsgrenze reinzukommen, das war auch was, an dem wir sehr viel gearbeitet haben. Also wir haben sehr, sehr viele mentale Prozesse versucht zu steuern. Und da waren wir schon gut. Und ja, dann schießen wir eben auch noch 2 Tore und gewinnen auch noch ein Penalty-Shootout. Und ja, ich glaube, das war sicherlich so der klassische Durchschlag des Knotens, den die Mannschaft insgesamt so brauchte. Und ja, mit dem Elan hatten wir dann vergleichbare Situationen in den Halbfinale und Finale ja nochmal. Und man hat eben gemerkt, dass uns das total viel Sicherheit gegeben hat, dass wir das schon mal durchgegangen sind und dass wir jetzt so ein Kibbelspiel dann eben auch zu unseren Gunsten mal drehen konnten, weil das war in der Vergangenheit öfter mal genau andersrum, dass die wackeligen Spiele meistens zu den Gegnern gefallen sind. Und ja, ich glaube, das war für uns ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, eine Erfahrung, die wir dann mitgenommen haben.
Ja, ich habe dann vor dem Finale auch mit dem ein oder anderen Hockeyspieler gesprochen und Belgien war ja schon als Favorit in das Endspiel gegangen. Wie kannst du heute mit ein bisschen Abstand sportlich diesen Erfolg gegen Belgien einsortieren?
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also Belgien ist die absolute Benchmark, ist amtierender Weltmeister, Olympiasieger, haben wirklich eine unglaubliche Mannschaft zusammen mit extrem viel Qualität, auch in der Breite besetzt, also sie zu schlagen, da muss schon sehr viel zusammenkommen und erst recht sie dann am Ende auch zu schlagen, wenn man am Anfang 2-0 hinten liegt. Mhm. Aber müssen wir auch sagen, von außen war das ja oft so und wird jetzt auch im Nachhinein oft so analysiert oder gespiegelt, dass es ja einigermaßen überraschend gewesen sei, dass wir da was gewonnen haben. Und das war für uns jetzt gar nicht so sehr der Fall. Also wir wussten schon relativ früh, und die Mannschaft vor allem, dass der Titel auch unser Ziel ist. Und wir haben uns da schon an guten Tagen auf Augenhöhe gesehen. Mhm. Und dennoch muss man sagen, dass das sicherlich sportlich gesehen eines unserer besten Spiele in dem gesamten Jahr war, seit ich jetzt Bundestrainer bin, zumindest mal so, wie ich das überblicken kann. Und waren jetzt auch schon in der Phase, wo wir 2-0 hinten lagen, waren wir schon auf Augenhöhe. Und auch da war es dann wieder so, dass wir das hinten raus gedreht haben, auch weil wir noch mal besser wurden und dann auch wirklich hoch verdient geworden haben. Das war auch das Feedback jetzt von den Trainerkollegen, von allen anderen Mannschaften oder von den meisten Mannschaften, mit denen ich gesprochen hatte. Und das war, glaube ich, ein guter Mix. Also wir waren taktisch unheimlich gut. Ich glaube, taktisch war die Mannschaft aber auch schon sehr oft sehr, sehr gut. Aber vor allem konnten wir athletisch nochmal zulegen. Also wir haben schon sehr, sehr viel geändert, was Athletik angeht und haben sowohl Australien im Halbfinale, die als die laufstärkste Mannschaft der Welt gelten, und Belgien, die so eine Pressing-Mannschaft ist, die unglaublich viel ansprintet, die haben wir dann so lange bearbeitet und hergespielt, dass die in den Schlussphasen, ja, sah so aus, zumindest nicht mehr viel fitter waren als wir. Ja, plus natürlich der fundamentale Faktor, das glaube ich sicherlich auch, ja, zumindest mal so von mir, das war, glaube ich, kein Team bei dem Turnier mental stärker als wir. Also von daher haben wir da auch eine Art von Benchmark gesetzt und ich glaube, das kam dann alles zusammen in dem Finale auf allerhöchstem Niveau, war sicherlich eines der besseren WM-Spiele der letzten Weltmeisterschaften. Und ja, umso schöner zu sehen, dass wir dann in sowohl Halbfinale als auch Finale absolute Top-Leistungen abgeliefert haben. Also klassische eigene Bestleistung und uns damit das auch so verdient hatten.
Jetzt blicken wir mal nach vorne, auch aus dem Ergebnis resultierend. Also nach 2006 dann endlich wieder ein Titel. Und man weiß ja auch, Verbände, gerade international und national erfolgreiche Verbände, die lechzen ja auch danach, um eben solche Titelgewinne auch ein Stück weit für einen Effekt im Sport zu nutzen. Hat es diesen Effekt aus deiner Sicht jetzt schon gegeben? Hat dieser Titel auch was ausgelöst, auch jetzt für euch, in der Hockeyfamilie, für den internationalen Hockeysport in Deutschland?
Ja, ich habe den Eindruck, wir sind noch dabei, ihn auszunutzen. Also ich beobachte sehr großes Bemühen von denjenigen, die da bei uns dafür verantwortlich sind. Und ich glaube auch, dass da was möglich ist. Also zumindest was ich also aus dieser Hockey-Familie und aus dem erweiterten Kreis bekomme, ist ja schon so, dass der Erfolg nicht nur als Erfolg an sich wahrgenommen wurde, sondern vor allem auch die Art und Weise. Und ich glaube, das hat natürlich ganz gut gepasst, dass die Mannschaft gerade in einer Phase, wo jetzt andere Spielsportmannschaften wie Handball, Fußball, die in einem ähnlichen Zeitraum Weltmeisterschaft hatten, nicht erfolgreich sein konnten, dass wir das gepackt haben und die Mannschaft eben auch eine, glaube ich, eine richtig tolle Ausstrahlung hatte. Also ich habe es nach dem Halbfinale gesagt, also wenn ich nicht Trainer dieser Mannschaft wäre, ich wäre der größte Fan dieses Teams und das meine ich auch so, weil die Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind, wie die gespielt haben, wie die an sich geglaubt haben, was da für eine Einheit auf dem Platz stand, aber eben auch, dass wir ganz viel Haltung auch außerhalb des Felds transportiert haben und das eine Mannschaft ist, der ich auch so zujubeln würde, weil die viel von der vertritt, was ich so gerne im Sport sehen möchte. Ich glaube, das ist schon besonders auch. Also ich glaube, damit zeichnet sich die Mannschaft vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aus als nur in Anführungszeichen mit diesem Erfolg. Und ich glaube, der Mix macht und ich glaube, der Mix macht diese Mannschaft und den Verband auch gerade sehr interessant. Und ja, ich hoffe, dass wir was rausziehen. Man muss ehrlicherweise aber eben auch sagen, jetzt vielleicht in den letzten 10 Jahren nicht, aber die Erfolge, die wir davor hatten, waren ja auch fulminant, zweimal Gold hintereinander, davor sogar einmal Gold der Frauen, also dreimal in Folge mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen, auch schon ein paar Weltmeisterschaften gewonnen. Und wir haben uns schon immer schwer getan, da jetzt wirklich das so zu nutzen, dass sich die Aufmerksamkeit der Sportart komplett verändert. Ich glaube auch nicht, dass Hockey an sich da alleine was tun kann. Ich glaube, da müssen noch ein paar andere Player sozusagen im Medienlandschaft und im Sportsystem insgesamt mitspielen, damit das überhaupt möglich wird. Aber ja, alles, was in unseren Händen ist, versuchen wir da zu tun. Und ich merke auch, dass wir da gewisse Fortschritte erlangen.
Ja, abschließend vielleicht zu diesem Themenkomplex nochmal nach vorne geblickt, auch auf die von dir schon angesprochenen Turniere, also die Euro im eigenen Land in diesem Jahr und natürlich Paris, die Olympischen Spiele. Bringt jetzt dieser Titel auch einen gewissen Druck mit sich? Also ich sag mal, spürt ihr das, spürst du das, dass da jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung mit einhergeht, jetzt mal unabhängig davon, wie der Effekt im Land sich jetzt weiterentwickelt?
Also ich höre die Erwartungshaltung und ich höre, dass da vielleicht auch irgendwas mitschwingt, aber ich spüre dafür, also damit keinen Druck, um ehrlich zu sein. Also ich und wir als Team insgesamt blicken da ganz realistisch drauf und schon vor der Weltmeisterschaft gesagt, es gibt so ungefähr 4, 5, 6 Teams, Nationen, die Weltmeister werden können, die das immer packen können. Und egal, wer von den 5, 6 Teams das macht, keiner fällt völlig überrascht vom Stuhl, wenn diese Mannschaft das Ding gewinnt. Und die Situation hat sich jetzt nach der Weltmeisterschaft nicht verändert. Also wir gehören zu diesen, nennen wir sie 5 Mannschaften, wir gehören auch weiterhin dazu. Also wir werden auch weiterhin ein Kandidat für eine Medaille und damit auch für eine Goldmedaille in Paris sein und dann mit natürlich genauso für die Europameisterschaft, aber eben auch theoretisch für die anderen Plätze, die da noch übrig bleiben. Und dementsprechend wissen wir, wie so Turniere abläuft und wissen eben auch, was dafür zu liefern ist. Und ich habe eher das Gefühl jetzt gerade, dass uns das als Gruppe, als Team jetzt eher Selbstbewusstsein gibt im Sinne von, okay, wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie Erfolg funktioniert. Wir haben jetzt bewiesen, dass es klappt. Wir können vielleicht eher auch ein bisschen lockerer werden. Also ich habe Teile der Mannschaft schon als eher zu verbissen gesehen und erlebt. Also schon so, dass die jetzt gesagt haben, hey, wir können hier unsere Karrieren, die vielleicht bald enden, nicht titellos beenden. Und so sind wir dann zum Teil auch auf dem Platz aufgetreten und wollten vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Und ich denke mal, diese Weltmeisterschaft gibt uns dann eher diese Lockerheit. Aber das jetzt dadurch, was ich eher wahrnehme, ist eher eine Art von Euphorie, also dass ganz viele Menschen richtig Lust haben, uns jetzt bei der Europameisterschaft im eigenen Land zu sehen. Vorverkauf läuft echt richtig gut an und wir werden da bestimmt ein paar Mal vor ausverkaufter Hütte im eigenen Stadion vor 10.000 Leuten spielen. Also das geht schon mit und dass die Leute dann sich auch wünschen, dass wir Europameister werden, den Wunsch teilen wir ja auch. Das ist schon okay.
Klar, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Es wird ja immer dann auch bei Olympischen Spielen gerade auch nach Medaillen gefragt. Das hat ja auch was mit Fördergeldern zu tun, etc. Was würdest du sagen, ist so das Minimalziel für beide Turniere, dass du am Ende sagst, damit können wir gut zufrieden sein?
Frage, also ich glaube, das Minimalziel allein, was Fördergelder angeht, bei den Olympischen Spielen wird da natürlich schon eine Medaille sein. Das kommt einfach daher, dass das so die Vorgabe ist, die dann kommt, damit wir dann auch in der höchsten Förderstufe bleiben. Und ich denke mal, eine Medaille bei Olympischen Spielen mitzunehmen, ist schon immer was Besonderes und Außergewöhnliches. Erstmal unabhängig davon, welche Farbe die hat. Man muss ehrlicherweise sagen, bei der Europameisterschaft ist es ja ganz ähnlich. Also die Top-Nationen sind schon europäische Teams und sobald du im Halbfinale bei einer Europameisterschaft bist, kann alles passieren. Also es gibt schon locker 4 europäische Top-Teams, die alle auch Europameister werden können. Naja, ist das ganz offen. Aber ja, also bisher hatten wir es immer nur ein Ziel gesetzt. Dann war das höchste Ziel auch gleichzeitig das Minimalziel. Von daher ist natürlich klar, dass wir dann auch im eigenen Land bei der Europameisterschaft, wenn du einmal im Halbfinale bist, willst du auch ins Endspiel und wenn du im Endspiel stehst, dann willst du das auch gewinnen. Ich denke, das ist klar. Und das wird auch das Ziel sein. Am Ende definiert die Mannschaft das Ziel bei uns. Also es wird ein Ziel von oben geben. Es liegt auch an der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und auch, ich glaube, wie Ziele am Ende entstehen sollten und was die mit uns machen. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, könnte ich mir vorstellen, dass die Mannschaft da sich auch wieder ein ambitioniertes Ziel setzen wird.
Ja, absolut. Also wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und wenn man dir zuhört, da spricht viel Leidenschaft aus dir und ich denke, das ist auch das, was man dann auf dem Platz entsprechend braucht im Fall der Fälle.
Absolut. Vielen Dank schon mal.
Sehr gerne. Ja, André, ich würde gerne auch nochmal mit dir so ein bisschen auf den Hockeysport in Deutschland so im Allgemeinen schauen. Wir hatten es jetzt vorhin, du hast es schon mal angesprochen, dass TV-Übertragung, solche Themen, wenn wir jetzt mal auf die Mitgliederzahlen schauen, also 2022 hatte der Deutsche Hockeybund ja rund 89.000 Mitglieder, habe vorher nochmal nachgeschaut, die höchste Mitgliederzahl seit langem, also da passiert ja tatsächlich richtig viel. Man muss ja trotzdem aber sagen, im Vergleich zum Deutschen Fußballbund, die jetzt 2,2 Millionen Aktive haben, ist es ja eher ein kleiner Sport. Ich persönlich muss sagen, und ich gehe davon aus, dass da viele mir zustimmen werden, wenn es nach den Erfolgen der Männernationalmannschaft geht, müsste sich ja eigentlich der Hockeysport in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus auf Augenhöhe mit dem Fußball befinden. Dennoch vielleicht die Frage, wie erklärst du unseren Hörerinnen, dass die Hockeyfamilie, die ja leider doch noch recht klein ist, trotz ihrer Erfolge keinen nennenswerten Wachstum erreicht?
Also für unsere Verhältnisse ist das Wachstum ja jetzt gar nicht so schlecht. Also ich glaube, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, schon ein paar Jahre her, da waren wir noch um die 80.000, also wenn wir schon um 10% oder mehr gewachsen sind, ist das ja schon ganz ordentlich. Ne? Also man muss natürlich immer gucken, wo kommen wir her. Ich glaube, müssen wir wahrscheinlich ganz weit ausholen. Ich glaube, das ist eine Art von gesellschaftlicher Fokus, also letztendlich auch wie Sport in Deutschland traditionell aufgestellt ist. Das war ja schon immer so. Also es ist ja auch nicht so, dass sich das jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, also das ist jetzt auch irgendwie besonders krass geändert hätte. Also die Sportschau war auch schon, wenn die ARD Übertragungsrechte hatte, auch schon vor 15 Jahren sehr Fußball fixiert und das Sportstudio allgemein auch. Und das ist eben das auch, was die Leute interessiert, muss man leider sagen. Und dementsprechend kommt das natürlich mit, dass Deutschland einfach auch ein Fußballland ist und dementsprechend dann auch der Fokus rankommt. Das ist natürlich der zweite Teil. Ich habe schon ein anderes Gefühl davon, aber ich kann natürlich auch nur sagen, es ist wirklich ein Gefühl. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk dann eben auch Sport darstellt und sich Vermarktungsrechte holt. Das kommt natürlich vor allem jemand, der aus dem Hockey kommt, als etwas unverhältnismäßig vor, wenn ich sehe, für eine Weltmeisterschaft in Katar, was dafür Übertragungsrechte hingeblättert wird und wenn dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr in der Lage ist, sich ein WM-Finale, eine Hockey-Männer-Nationalmannschaft zu sichern oder auch Frauen, das ist ja das Gleiche, unsere Frauen sind ja auch sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, und können dann dementsprechend das Gleiche in Anspruch nehmen und ja, da habe ich mir, das habe ich auch schon geäußert, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass grundsätzlich das ja etwas heterogener aufgeteilt wird. Und das gilt natürlich für viele andere Sportarten auch. Ich sehe da auch Bemühen. Ich habe jetzt auch große Hoffnung, dass das tatsächlich für unsere Europameisterschaft gelingen wird, dass wir da mehr im Öffentlich-Rechtlichen auch auftauchen. Und das bei anderen, vermutlich kleineren Sportarten ja auch der Fall ist. Aber letztendlich brauchen wir natürlich so Plattformen. Ne? Also wir brauchen auch Leute, die uns ins Rampenlicht stellen. Ganz allein kriegen wir das nicht hin. Also nur weil jetzt unsere Marketingabteilung oder unser Sportdirektor sich besonders Mühe geben, werden wir nicht jeden Samstag 3 Stunden Sendezeit im Ersten bekommen. Und das sind dann Baby Steps, die wir machen können. Ich weiß aber auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob so kleine Sportarten wie Hockey auch aus der Nische überhaupt richtig rauskommen können und aber auch richtig wollen. Also ich glaube, man muss natürlich dann auch eine Bereitschaft auf krasse Veränderungen haben. Das gilt dann auch, sag mal, für eine Liga und so. Und ich merke schon, dass natürlich auch bei uns ganz viele Leute sind, die Lust haben, das echt radikal zu ändern und dann nicht immer alle Leute da mitgehen. Also du brauchst schon eine Portion Mut und Risikobereitschaft, eine Sportart auch anders aufzustellen. Aber du musst natürlich in einen Bereich reinspringen, der auch frei ist. Also muss man irgendwo eine Nische haben. Ich sehe das beispielsweise in Belgien. In Belgien war der Hockeysport jetzt vor 10, 15 Jahren nicht besonders groß und auch nicht erfolgreich. Und dann haben sich da ein paar Leute zusammengetan, haben Sponsoren gefunden, aber hatten dann eben auch so einen Moment, wo in Belgien gerade irgendwie so ein freier Raum war für erfolgreiche Sportarten und Hockey da reingesprungen ist. Und dann die Popularität riesig war. Also da kommt eine Hockeymannschaft nach einem Gewinn der Weltmeisterschaft auf den Rathausplatz und da warten 15.000 Leute unten und feiern diese Mannschaft. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt und ich glaube, das sind jetzt so mal 2 Punkte einer ziemlich großen Komplexität, die ich dargestellt habe, die man ändern müsste, damit wir weiter nach vorne kommen.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen gemein von mir gewesen, das gleich mit dem Fußball zu vergleichen, ne? Das wissen wir alle. Aber
ja. Ist ja auch die Frage, ob wir das auch wollen. Ne? Also wir sind jetzt auch oft gefragt worden, ne? Wie erst schon sagte, so wollen wir unser Privatleben in irgendeiner Form verändert sehen. Und ich glaube, wir sind auch in vielerlei Hinsicht mit unserem Status auch okay. Also wir würden uns einfach schon wünschen, dass wir zumindest die Spieler so professionell betreuen, dass die jetzt nicht Minus machen im Monat, weil die können natürlich nicht arbeiten und einige haben es zwar echt schwer. Also wir haben Profispieler im Sinne von, die trainieren 2-mal pro Tag und haben eine ziemlich hohe Stundenzahl an Aufwand, also bekommen ja sehr wenig Geld dafür. Ne? Und ich glaube, da zumindest mal so einen Sprung nach oben zu machen und einen Hockey-Nationalspieler wenigstens so gut bezahlt zu sehen wie einen Fußball-Oberligaspieler, ich glaube, wenn wir den Sprung schaffen, dann sind wir schon ganz zufrieden.
Ja, absolut. Also die meisten machen ja tagsüber, gehen ihrem normalen Job nach, muss man ja auch nochmal erwähnen, ne? Morgens eine Trainingseinheit, abends eine Trainingseinheit, das ist dann doch was ganz anderes zum Fußball.
Genau, und muss man dann auch noch dazu sagen, also wirklich klassischen Job machen über ein Jahr hinweg, wo wir 100, 120 Tage pro Jahr unterwegs sind, Reisen, Spiele haben, Lehrgänge haben, das geht gar nicht. Also die wenigen, die wirklich normal arbeiten, also einen einigermaßen klassischen 38, 40 Stunden Job haben. Das geht nur mit maximalem Support des Arbeitgebers und einem großen Interesse auch des Arbeitgebers, das vielleicht am Anfang so zu unterstützen, dass man in ein paar Jahren dann von dem Athleten oder von der Athletin auch was zurückkriegt. Aber ansonsten geht das nur, wenn ja die in irgendwelchen Projekten arbeiten, wo sie dann eben auch mal sagen können, okay Leute, jetzt bin ich mal 10 Tage in Südafrika und trainiere hier 2-3 Mal am Tag. Da kann ich jetzt gar keinen Beitrag leisten. Und ansonsten ist das schon schwer. Deswegen ist das für einige eben auch schwer, ihre Karrieren bis weit in ihre 30er Jahre rein zu entwickeln. Sondern ganz, ganz viele sind so um die 30 spätestens in der Phase, wo sie denken, okay, ich muss jetzt mal einen Job haben, wo ich auch normales Gehalt bekomme. Ich will vielleicht auch eine Familie ernähren. Ich will eben auch beruflich weiterkommen, weil man wird mit dem, was man beim Hockey verdient, also man macht da eben keinen Plus oder legt sich nichts beiseite. Wird man sich argumentieren können, dass man das noch bis Mitte, Ende 30 macht und ja, dementsprechend ist das schon eine sehr, sehr besondere Lage, die sagen die unsere, ja, man muss sagen, fast alle Olympiateilnehmer, die für Deutschland bei Olympia am Start sind, sind ja genau in dieser Zwickmühle ganz oft und bringen dazu zu Spitzenleistungen, aber verdienen kaum Geld und können natürlich auch ihre Karriere nach der Karriere nicht so wirklich entwickeln.
Ja. Ich würde dennoch gerne mal kurz aufs Thema Popularität zu sprechen kommen. Vor dem Hintergrund, dass ja, wir es jetzt so ein bisschen erläutert haben, dass man es leider einfach durchaus auch neben dem Fußball schwer hat. Wenn wir jetzt mal auf so die Bundesligaspiele gucken, also jetzt zum Beispiel im Hockeypark in Gladbach passen, glaube ich, so knapp 2000 Zuschauer ins Stadion. Ist es dann eher eine Ausnahme, dass tatsächlich 2000 Zuschauer so ein Hockey-Bundesligaspiel verfolgen?
Ja, 2000 Zuschauer gibt es bei uns nur beim Final Four. Also die Saison ist ja so ausgelegt in der Bundesliga, dass es am Ende eben ein Final Four wie beim Handball gibt. Halbfinale Samstag und Finale Sonntag. Das auch noch kombiniert mit den Frauen. Also das ist ein Riesen-Event. Da kommen dann auch mal 3.000, 4.000 Zuschauer. Und ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, sind die Zahlen für normale Bundesligaspiele eher im unteren dreistelligen Bereich. Also ich glaube, eine vierstellige Zuschauerzahl gibt es bei einem regulären Bundesligaspiel bei uns nicht. Und das ist natürlich das, was ich vorhin meinte. Also ich finde sowieso, also der Fußballvergleich ist ja sowieso zu weit hergeholt, aber kann sich ja nochmal andere Sportarten nehmen. Ich erlebe schon, dass die Hockeyliga sich da jetzt eigenständig gemacht hat und versucht zu professionalisieren. Da werden auch gerade große Schritte gemacht, auch was Vermarktungsrechte angeht und so. Also ich sehe, dass da gerade schon große Schritte erreicht werden. Ob das dazu führt, dass dann die Stadien, also die natürlich gar keine Stadien sind, sondern normale Sportplätze mit Hockeykunstrasen, ob die dann ein Faller werden, sehe ich jetzt gerade noch nicht kommen, aber ich sehe schon, dass die Leute da Lust drauf haben, das jetzt gerade weiterzuentwickeln und dass da eine ganz gute Dynamik reinkommt, die jetzt auch zum WM-Gewinn passt. Also das sehe ich schon, ob das geht und ob mehr Leute deswegen sich Hockeyspiele live angucken oder eben auch im Stream, das wird sich zeigen.
Ja, du sprichst das an. Am Ende ist das ja so ein bisschen auch die Krux. Also ich erlebe regelmäßig bei den Hamburger Vereinen Hockeyspiele in der Bundesliga und das ist halt diese besagte Hockeyfamilie, die dann da zusammenkommt mit ein bisschen mehr über den Tellerrand vielleicht hinaus von Interessenten und Sympathisanten. Aber es ist dann so, dass diese Spiele mit 500, 600, 700 Zuschauern dann vernünftig und gut besucht sind. Und das ist ja eine tolle Atmosphäre, das muss man auf jeden Fall sagen. Also es geht ja nicht immer nur um die Anzahl, sondern auch um die Menschen, wie sie mitfiebern. Nichtsdestotrotz, du sprichst es an, Übertragung. Also die Bundesliga im Stream, klar, da gibt es natürlich auch eine Community, die das sich immer anschaut. Dann gibt es die Euroleague, die ja auch ein Stück weit immer Herausforderung ist für den Terminkalender. Ich glaube, gerade für einen Bundestrainer ist das immer eine Herausforderung, dass dann auch die Vereine so viele Verpflichtungen haben. Und es geht natürlich um die Vermarktung. Also die Frage, wie lässt sich der Sport dann auf internationaler Ebene auch so attraktiv weitervermarkten? Wie siehst du die Entwicklung? Wo stehen wir da jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, dass es ja ein Spannungsfeld untereinander ergibt?
Ja, zum letzten Punkt, das ist natürlich genau meine Aufgabe, das zusammenzuführen. Ich habe den Eindruck, das funktioniert jetzt gerade ganz gut. Bei uns mit der Nationalmannschaft ist es ja ähnlich. Also vor ein paar Jahren ist diese Pro League entstanden, die am Anfang so lief, dass wirklich alle Nationen immer ein Heimspiel gegen die anderen haben sollten. Und da waren dann auch Australien, Argentinien, Neuseeland und so weiter dabei. Also man ist dann für ein Auswärtsspiel mal kurz nach Neuseeland oder Australien geflogen. Das wird jetzt mit auf so Mini-Turniere komprimiert, aber es sind immer noch sehr, sehr viele Termine und das natürlich auch gemischt mit dem Clubhockey. In Deutschland kommt auch die Hallensaison dazu. Es ist nicht nur das Feldhockey, sondern das Hallenhockey auch. Das auch sehr populär ist, übrigens auch ganz gut zu vermarkten ist. Aber ja, es ist jetzt gerade auch einfach viel. Ich glaube, das ist schon ein ähnliches Thema, wie wir es vom Fußball kennen, da einen guten Jahresplan zu erstellen, damit auch Highlights auf exklusive Bereiche zu bekommen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Ich bin gespannt, was die Liga jetzt entwickelt. Also die Liga hat jetzt einen neuen Kooperationspartner. Das wird zur nächsten Saison starten. Und dann werden die Streams erstmal auch durchgängig auf einem professionellen Level überhaupt sein. Also bisher ist es so, dass die Bundesliga Streams hat, die wirklich mit 3, 4, 5 Kameras bedient werden, Hintertorkamera, guten Kommentatoren. Der Mix ist auch eigentlich ganz wichtig, um sich Hockey gut anzugucken. Also Hockey nur mit einer Kamera von der Mittellinie, das ist nicht schlecht, die nicht was so viel Hockey geschaut haben. Das ist wahrscheinlich ein bisschen was für wie Eishockey genau. Also dafür ist der Ball zu klein und zu schnell, als dass man das hier sehen würde. Also da erahnst du nur Dinge. Und deswegen ist bei uns ganz wichtig, dass wir diese Kameras auch an den Schusskreisen haben, hinter den Toren haben, die auch mal sozusagen eher näher drauf gehen, um die Action einzufangen, aber damit man auch sehen kann, was da wirklich passiert ist. Dafür sind auch die Regeln jetzt angepasst worden vor einiger Zeit. Also dass immer, wenn eine kurze Ecke gepfiffen wurde, gibt es immer 40 Sekunden Zeitstopp. Das ist auch ein bisschen zum Sortieren von allen Gegenständen, die dann da für die Eckenverteidigung wichtig sind, aber das vor allem, damit es eine Zeitlupe im Fernsehen geben kann, warum ist diese Ecke entstanden, das Gleiche nach Toren. Also der Sport versucht sich da schon so zu entwickeln, dass er das auch schick macht. Ich finde auch, also EHL ist zum Beispiel ein Ding, was du gerade angesprochen hast, das kann man sich wirklich richtig gut angucken. Also die EHL wird super vermarktet, das Final Four der deutschen Meisterschaften wird auch eben super vermarktet. Jetzt die ganzen Länderspiele sowieso, das ist allerhöchster Standard. Das kann man sich wirklich richtig, richtig gut angucken. Auch wenn man jetzt gerade nichts mit Hockey zu tun hat. Alle Regeln versteht man sowieso nicht, aber das ist auch gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. Aber das ist wirklich mittlerweile auf ein gutes Level gekommen. Und ich glaube, wenn das jetzt auch in der Liga angehoben wird, und das ist der Plan, dann wird das sich in den nächsten Jahren auch so entwickeln, dass man die Spiele wirklich auch durchgängig sich mit einem guten Gewissen auch anschauen kann, wenn man nicht Experte oder Liebhaber ist, so wie du es gesagt hast. Und dann kann das schon in die richtige Richtung gehen, dass Hockey dementsprechend auch da eine neue Popularität erlangt kann.
Ja, wie sehr ist da dir, euch wichtig, jetzt auch aus der, ich sag mal, aktiven Rolle, dass es dann auch immer mal Free-TV-Termine gibt, also nicht nur klassisch Stream oder irgendwelche Pay-Angebote, sondern eben auch wirklich mal Länderspiele, so wie das ja zum Beispiel jetzt beim Frauenfußball regelmäßig der Fall ist, man hat das Gefühl, das wird immer so reingedrückt jetzt schon, weil man da irgendwie merkt, das hat durchaus eine Quote. Ist das ein Ziel auch für die Hockey-Nationalmannschaft?
Ja, absolut. Wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde das natürlich viel öfter gelingen. Wie gesagt, wir hoffen, dass das jetzt Ende August dann bei unserer Europameisterschaft sehr oft der Fall sein wird, also dass wir dann nicht nur im Sportschau-Stream landen, sondern eben auch mal in der ARD, die dann auch mal live überträgt, weil natürlich darüber bekommt man das große Publikum. Also die Leute werden jetzt nicht von sich aus das in der Sportschau im Internet suchen, sondern wenn du eben, davon gibt es ja immer noch genug Leute, die linear Fernsehen schauen und dann dementsprechend da mal darüber stolpern, dann gucken die sich auch Hockey an und dann bekommst du eine andere Wahrnehmung. Das ist genau das und das brauchen wir natürlich unbedingt. Dafür müssen wir die Plattform schaffen. Also, dass das gut aussieht, dass wir das gut vermarkten, dass wir die Sportart gut herstellen. Wie gesagt, ich glaube, das ist durchaus schon gelungen und ich hoffe, dass wir dann jetzt auch vielleicht mit diesem Mix auch bei uns aus WM-Euphorie und einer gewissen Aufmerksamkeit, die jetzt auch über die klassische Hockey-Community hinausging und dann eben den Mix so, oh, hoppla, hier ist zufälligerweise jetzt direkt eher in einem eigenen Land, dass die Leute dann eben auch dranbleiben und wenn das dann mal in ARD oder ZDF oder so läuft, dass sie sich das angucken und dass dann dementsprechend auch einen Effekt gibt. Aber ja, klar, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ist ja auch mal eine Frage der Zielgruppe. Wie gesagt, lineares Fernsehen sind jetzt vielleicht nicht die unter 25-Jährigen, aber da wird auch viel gemacht. Also die letzten Vermarktungen der Final Four der Liga wurden über Twitch gemacht und das ist dann eher das jüngere Publikum auch mal zufällig zum Hockey gestolpert. Das wird auch ganz anders vermarktet. Also auch so, dass das vielleicht irgendwie die Generation um meine Eltern herum, dass sie das nicht so kriegt. Aber bestenfalls bedienen wir da natürlich alles ganz vielfältig. Und wie gesagt, da erlebe ich auch so eine Art von mutiger Offenheit gerade, da neue Dinge auszuprobieren. Dafür steht Hockey ja grundsätzlich auch in einer Art von Innovationsdruck, den wir dann haben, aber eben auch Lust darauf, das weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, es sieht auch schon gut aus. Ich kann nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und mal reinzugucken.
Ja, sehr schön. Das geben wir auf jeden Fall so weiter. Thema ausprobieren, beziehungsweise wir wollen natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen mit dir nach vorne schauen, auf die Talente von morgen. Wenn wir jetzt noch mal in dem Fall tatsächlich zurückschauen, in Indien hat ja der ein oder andere junge Bundesligaspieler den Durchbruch geschafft. Kannst du noch mal so ein bisschen uns vielleicht dazu abholen, wie es generell so um den deutschen Nachwuchs im Hockeybereich in Deutschland steht?
Also erstmal sportlich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also die letzten Jahre waren schon durchgängig so, dass wir immer bei U21, U18 Europameisterschaften immer in der Spitze sind. Also ich glaube, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es gibt gar kein Ergebnis, wo wir nicht wenigstens in den Top 3 von Europa waren. Bei den Weltmeisterschaften eigentlich auch immer Top 3. Wir sind Rekordsieger bei U21 Weltmeisterschaften. Also die Nachwuchsarbeit im deutschen Hockey, männlich wie weiblich, ist wirklich sehr, sehr gut. Und also deswegen können wir da auch mit großer Vorfreude in die Zukunft blicken. Also wenn wir jetzt alles richtig machen und uns vermarkten, nicht, dass wir die Befürchtung hätten, wir kommen dann in kein Endspiel mehr. Also die Qualität ist sehr hoch. Also es gibt vielleicht auch da das Gute, dass wir da mal nicht so viele sind und das Hockey da klein ist, weil das natürlich auch bedeutet, dass die Talente, die es im Hockey gibt, die werden in der Regel auch gesehen, die werden auch früh gesehen und dann entsprechend gefördert. Ein gutes dezentrales System. Also wir trainieren jetzt selten mit den Nationalmannschaften zentral, außer eben auf einzelnen Lehrgängen, aber gutes System in Zusammenarbeit mit den Olympiastützpunkten und den Landesverbänden. Und dann geht das schon mit 13, 14, 15 los, dass da Talente entsprechend auch gefördert werden. Und damit dann auch die Spielerinnen und Spieler den Durchbruch nach oben schaffen können. Und ja, also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen, dass wir auch in Los Angeles 28 oder auch so in Tabera 32 dann medaillenfähige Teams da an den Start schicken können.
Hm. Du sprichst das an, Talente, die dann ja auch so zu kleinen, ich nenne das mal so Local Heroes werden in ihren Vereinen. Die Nationalmannschaft setzt sich ja mittlerweile aus doch einer Reihe von Vereinen zusammen, wenn es um die Spieler geht. Ich denke zum Beispiel an die Grambusch aus Köln oder aber auch eben jetzt aus Hamburg. Der Kollege Müller, der dann auch noch dieses entscheidende, Hannes Müller in dem Fall, das entscheidende Tor da geschossen hat und das natürlich auch so eine Stadt wie Hamburg dann auf einmal mitnimmt, weil man sich ganz anders identifiziert. Hast du das Gefühl, dass dieser Funke da auch überspringt, also von dem jeweiligen Nationalspieler so ein bisschen auch in die Bundesliga-Vereine und damit auch in die Region?
Ja, also ganz extrem. Auch da wieder, also manchmal ist diese Hockey-Familie, von der ihr ja auch schon gesprochen habt, die ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Manchmal fühlt sich das auch so ein bisschen zu nischig und zu klein an. Und ne, familiär ist halt ist schön und ist angenehm. Und ist aber dann doch irgendwie ein begrenzter Kreis. Und manchmal nervt es ja auch bekanntlichermaßen. Aber da ist es wirklich so, dass sich das wirklich ganz, ganz besonders bemerkbar macht, weil ja, manchmal kommen die auch noch aus kleineren Vereinen, ne? Also der genannte Hannes Müller, der jetzt in Hamburg ist, aber in Köthen groß geworden ist, oder Moritz Ludwig, der bei Unas Mühlheim spielt, aber in Dietschlag in Hiesfeld groß geworden ist und so weiter. Und dann dementsprechend auch die kleinen Clubs damit gehen. Also ich habe wirklich im Nachhinein ganz viele Bilder bekommen oder Videos bekommen, wo eben in den Clubhäusern der Vereine so Public Viewings stattgefunden haben. So was gibt's bei uns eigentlich nicht. Also es ist nicht so, dass sich Leute da treffen und irgendwie Nationalmannschaft schauen. Also manchmal gehen unsere Länderspiele so an den Leuten vorbei. Und ja, und da waren natürlich besonders diese Local Heroes dann im Fokus. Und ja, die haben ja auch noch Kontakt zu denen. Es ist ja auch nicht so, dass die da nicht mehr ansprechbar sind. Die sind ja dann auch öfter da. Und ja, ja, das ist ja das Schöne, was ich vorhin auch meinte. Ne? Also das ist eine besondere Mannschaft ist. Und ich glaube, die Spieler und auch die Spielerinnen bei den Damen, die sind halt auch wirklich greifbar, ne? Also sehr nahbar und authentisch und das ist eben auch das Schöne, dass sie immer wieder in der Heimat auch sind und da eben auch sichtbar sind und dementsprechend auch so greifbare Vorbilder sind auf so vielen Ebenen und das ist wirklich schön.
Absolut, das kann ich nur bestätigen. Also sprichst du auch das Fördersystem an. Es gibt ja auch diese U-Mannschaften dann, so ähnlich wie das auch in anderen Sportarten der Fall ist. Aber was man immer auch dazu sagen muss, Nationalspieler, ob sie jetzt noch aktiv sind oder nicht, sind sich dann auch nicht so schade, einmal oder zweimal die Woche auch jüngere Mannschaften zu trainieren und dann eben auch, wie du sagst, greifbar zu sein als Trainer oder Betreuer, auch in unteren Mannschaften, um einfach was weiterzugeben. Das wird, denke ich, kann ich nur bestätigen, auch sehr stark gelebt. Vor dem Hintergrund stellt sich natürlich trotzdem die Frage, was kann man denn von anderen Nationen in dem Bereich lernen? Also wo würdest du sagen, setzt ihr da an, wenn es darum geht, auch mal ins Ausland zu schauen und zu schauen, was gibt es für Fördermaßnahmen und Möglichkeiten, die man auch noch stärker in Deutschland integrieren kann?
Ja, also was zum Beispiel Belgien geschafft hat, also fast wirklich aus dem Nichts, also zumindest als Nicht-Top-10-Mannschaft und dann, wenn du nicht in den Top-10 der Welt bist, bist du im Hockey schon relativ weit weg, aus dem Bereich eben an die Weltspitze zu kommen, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie sie diese ganze Community um diese Sportart herum aktiviert haben. Also ich glaube, Hockey hat schon das Image, dass das ja, naja, irgendwie wenn man Mittelklasse aufwärts auch eher ist. Also ich sage immer ganz gerne, wenn du in einem Hockeyverein bist, siehst du so, was für Leute da sind, wenn du da auch auf dem Parkplatz schaust. Und das ist jetzt nicht nur elitär, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also stehen eben nicht nur Mercedes und oder irgendwelche tollen Sportwagen, da steht auch ein Opel Astra. Aber es ist eben so, dass Hockey tatsächlich insofern manchmal auch größer ist, als man denkt. Oder auch andersrum formuliert, diese Hockey-Familie eben auch in ganz viele Unternehmen reingeht. Und ich glaube, wir gar nicht immer so richtig wissen, wer hat denn wo vielleicht nochmal eine Connection, wer kann denn wo helfen. Und das versuchen wir jetzt gerade darzustellen, dass wir viel mehr versuchen eben zu verstehen, wo sind denn Leute, die uns auch helfen können. Und das muss jetzt nicht immer nur ein Sponsoring sein oder Geld sein, aber die in irgendeiner Form unterstützen können. Die mitmachen können und die vielleicht auch gar nicht sagen, oh, ich habe gar nicht so Lust, eine erwachsene Mannschaft zu supporten, aber ich habe Lust, das für Nachwuchs zu tun, weil mir das am Herzen liegt und weil das vielleicht auch etwas ist, wofür mein Unternehmen steht. Und da war Belgien wirklich sehr, sehr gut drin. Also wir haben einfach unfassbar viel Kohle frei gemacht, das muss man so sagen, wie es ist, weil am Ende ist Spitzensport natürlich auch oft eine Frage von finanzieller Unterstützung, also überhaupt nicht viele Lehrgänge kannst du machen, wie oft kannst du dich sehen und so weiter. Das hilft natürlich am Ende schon. da waren die schon besonders gut. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, was wir gerade schon immer mehr ausreizen. Und ich glaube, das ist auch das, womit wir relativ schnell Fortschritte machen können, um die Leute eben dann insgesamt vor Kids zu begeistern. Sei es eine finanzielle Unterstützung, sei es mal nur ein Gefallen, sei es mal irgendeine Art von Hilfe und zu wissen, dass wir ganz viele Leute sind, die schon Hockey cool finden und da mitmachen wollen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr schnell mit relativ wenig Aufwand große Fortschritte machen können und ich glaube auch werden, weil da sind wir schon auf einem guten Weg.
Ja.
Ja, lieber André, jetzt haben wir ja schon gut 40 Minuten viel über die Hockey-Nationalmannschaft und den Nachwuchs gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen persönlich werden. Du hast ja selbst lange Zeit aktiv gespielt, hast es damals, klingt natürlich jetzt schon, als wärst du uralt, zu deiner aktiven Zeit, was du natürlich nicht bist, den Traum zum Weltmeistertitel so als Spieler leider nicht geschafft, weil du verletzungsbedingt aufhören musstest. Ist es jetzt gerade nach so einem Titel was dir noch so ein bisschen nachhängt aus deiner aktiven Zeit?
Null. Also ich konnte mich da sehr früh auch wirklich gut mit arrangieren, weil ich auch so viel Spaß an dem Coaching-Job habe. Also das war jetzt so, dass ich ja bestimmt auch nicht komplett untalentiert war, aber vielleicht auch nach der Verletzung mit noch mehr Akribie und Fleiß dann auch nochmal ein Comeback auf höherem Level hätte schaffen können. Ob ich jemals wirklich konstant A-Nationalmannschaft gespielt hätte, wissen wir nicht, aber meine Karriere hat jetzt nicht, ist jetzt nicht spitz darauf zugelaufen, dass ich sicher Olympiasieger als Spieler werde. Dementsprechend war das schon gut so und ehrlicherweise muss ich sagen, dass mir diese Aufgabe als Coach, die ich dann schon so in meiner Verletzungszeit damals übernommen habe, also eine Jugendmannschaft gemacht, habe auch sehr früh schon eine Oberliga-Herrenmannschaft mit 19 trainiert und ja, das hat mich so viel gepackt und so viel mehr auch ehrlich gesagt als Spieler, dass ich mit der Entscheidung sehr, sehr glücklich war und ja, ich bin relativ sicher, dass ich jetzt zu so einem Erfolg jetzt nicht gekommen wäre und mir gibt das auch nochmal was auf einem ganz anderen Level, weil jetzt war es ja eben auch so, dass ich ganz, ganz viele Spieler, die jetzt bei uns mit dem Team waren, schon seit ja, zum Teil über 10 Jahren kenne, den vorhin von euch angesprochenen WM-Titel bei der U21 2013. Da waren ganz viele Spieler jetzt auch dabei, die jetzt auch wieder mit dem Team waren und hat sich so unser gemeinsamer Kreis geschlossen. Ja, allein zu erleben, was die Jungs in den letzten Jahren so investiert haben, wo sie aber auch mal gelitten haben, gescheitert sind und ja, dabei unterstützen zu können als Coach, dass ja Menschen da so ihren Träumen nachjagen und sie auch noch erfüllen können, das gibt mir so viel, dass ja ich das auch gar nicht missen möchte und dementsprechend auf dieser Coaching-Seite mich sehr wohlfühle und da glaube ich auch gut aufgehoben bin.
Da möchte ich gerne mal reingrätschen, weil das ist ja ein interessanter Punkt. Also wenn man so gemeinsam auf dem Feld steht und eine Mannschaft dann auf dem Level zusammenwächst, dann hat das ja oft auch damit zu tun, dass man eine gewisse Beziehung aufbaut, eine Spielerbeziehung. Jetzt bist du auf einmal derjenige, der das letzte Wort hat. Sind das manchmal auch so Grenzerfahrungen, die man da macht, wenn man dann am Ende einem ehemaligen Mitspieler aufzeigen muss, warum er heute vielleicht nicht spielt oder warum er Fehler gemacht hat, die er vielleicht selber nicht sofort erkennt?
Da gibt es eine sehr vielschichtige Antwort. Also ich glaube, wirklich Jungs, mit denen ich mal zusammengespielt habe, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viele, zum Glück. Aber am Anfang hatte ich das natürlich schon so, am Anfang meiner Karriere, ich war 23, da waren Leute 10 Jahre älter als ich in meinem Bundesliga-Team und da musste ich denen das natürlich schon auch mal deutlich machen. Und ja, ich habe eben auch versucht, das immer wieder auf so eine Ebene zu bringen, dass sehr viel sehr auf Augenhöhe ist und ja, ich auch gerade schon fast widersprochen hätte und dir ins Wort gegrätscht wäre, nämlich ich glaube, ich habe gar nicht immer das letzte Wort. Also bei Nominierungen natürlich schon, also es gibt ein paar Sachen, die liegen ganz urtypisch beim Trainer und da liegen sie auch richtig, aber wir haben schon den Ansatz oder eigentlich ja die Sicht auf unser Spiel ist eben so, dass am Ende der Trainer null Ballkontakte hat, null Tore schießt, auch null Fehler macht, aber dementsprechend gar keinen unmittelbaren Einfluss aufs Spiel hat. Natürlich ganz viel mittelbar durch das, was ich drumherum tue, aber am Ende entscheiden die Spieler und dementsprechend ist es bei uns eben auch so, dass ich irgendwann angefangen habe zu sagen, gut, dann müssen die in andere Prozesse ja auch viel mehr eingebunden werden und ich glaube, das erleichtert mir wahrscheinlich auch so Situationen, wie du sie gerade angesprochen hast, dass wir schon relativ viel auch gemeinsam haben. Es gibt viel Beteiligung, viel Mitsprache, und dementsprechend auch eine andere Art von Identifikation. klar, Nominierungssituationen sind immer besonders schwierig. Jetzt auch Leuten, die ich ewig kenne und auch mag natürlich, die nicht mit zur Weltmeisterschaft zu nehmen. Das ist hart. Also der Tag der WM-Nominierung war jetzt nicht der schönste Tag meines Lebens, um ehrlich zu sein. Ist ein Teil des Jobs, den ich nicht über alles liebe, aber den ich natürlich dann auch so gut wie möglich machen möchte und die Leute mitnehme, ihnen das erkläre, dann da bin, auch weiß, wann die nicht mit mir reden wollen, aber eben auch ein offenes Ohr habe, um denen so Entscheidungsprozesse zu erklären am Ende.
Ja, da muss man natürlich schon auch sagen, hilft es unfassbar, dass du so lange auch selbst aktiv warst, kannst dich natürlich in viele Situationen hineinversetzen und weiß natürlich, was man da vielleicht auch entsprechend vor, nach dem Spiel, dem Spielern mitgibt, ne?
Ja, das auch. Wie gesagt, wobei ich jetzt so eine A-Nationale anscheinend nicht drin war. Also ich habe zum Beispiel nie eine Nominierungssituation für so ein großes Turnier gemacht, wie eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele. Soweit kam es dann nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es besonders gut mache oder ob ich da einen Vorteil habe, weil der Ansatz ist, so ein schöner Satz, dass ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich nicht die Antwort darauf kenne. Und ich versuche mir jetzt auch wieder sehr viel zurückzuholen, also auch insbesondere von nicht nominierten Spielern, mal sagen zu lassen, wie sie den Prozess erlebt haben. Also natürlich, die Entscheidung finden die alle scheiße, das wird auch nicht mehr besser, aber der Prozess kann natürlich als gut oder schlecht empfunden werden, die Gesprächsbereitschaft, die Offenheit und so weiter und um da auch wieder besser zu werden, also zumindest das richtig gut hinzukriegen, also wie wir es machen, das war sowieso immer wieder eines unserer Kernthemen und eine der Überschriften des letzten Jahres, nämlich das Wie entscheidet. Und dabei ist auch viel Umgang, Kommunikation und so weiter. Und wir haben das jetzt im Rückblick. Und jetzt habe ich das im Meeting eher so für mich erkannt, dass mir, und da sind auch, stehen auch sehr viele im Staff für, wahrscheinlich alle, dass uns eben auch Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Wert ist. Also Sicherheit geben und eine Art von Umgang miteinander haben und eine Art von Kultur innerhalb des Teams zu entwickeln, die darauf abzielt, dass es eine Art von Sicherheit gibt, die also dann auf eine Fehlerkultur ausstrahlt, die so eine Art von partizipative Sicherheit ist, also alle Ideen kommen mit rein. Ich meine, in so einer Nationalmannschaft sind ja unfassbar viele smarte Spielerinnen und Spieler immer wieder am Start und denen eben auch das Gefühl zu geben, du kannst was sagen, du kannst mit Vorschlägen kommen, du kannst aber auch mit Problemen, Sorgen und Ängsten kommen. Das ist natürlich bei so einem vermeintlich hierarchischen Modell wie im Sport, so Trainer ganz oben und das Recht Bundestrainer, der für so große Turniere nominiert, ist sowas gar nicht so einfach. Also, dass man nicht immer nur das nachplappert, was vermeintlich gehört werden möchte, sondern dass man auch mal kritisch ist und dann schon auch eine Kultur, wo ich auch mal kritisiert werde und mein Umgang kritisiert wird und ich daran natürlich auch lerne und wachse. Und ich glaube, das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, eher das, was mir hilft, das so gut wie möglich zumindest zu machen, als jetzt meine eigene Karriere, weil das war sicherlich jetzt auch vor 15 Jahren anders, als wir das jetzt gerade versuchen zu leben.
Das ist schon ein bisschen her.
Ja, leider ja.
Stichwort vielleicht Karriere. Du hast ja schon auch so ein bisschen Erfahrung bereits im Trainerdasein. Du hast ja mal die kanadische Nationalmannschaft trainiert, wenn ich da richtig informiert bin. Wie kam es dazu?
Bei einer Phase, wo ich ich war Trainer bei Rot-Weiß Köln, also einer sehr guten Bundesligamannschaft. Aber es ist eben auch so, dass die Hockey-Bundesliga eben auch aufgrund der vielen internationalen Termine auch immer wieder Phasen hat, wo mal nichts oder nicht so viel passiert. Und er hatte eben gute Kontakte nach Kanada und die brauchten kurzfristig einen Coach. Das war so ein gutes Jahr, anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen. Und wir hatten uns dementsprechend zusammengesetzt und so eine Hybridlösung gefunden, dass ich also in Zeiten, wo ich Bundesliga habe, natürlich in Köln bin und ansonsten parallel in den Phasen, wo keine Bundesliga ist und Nationalmannschaft stattfindet, dann dementsprechend nach Kanada gehen kann. Dann hätten wir da auch immer oder haben wir dann auch zentralisiert in Vancouver trainiert. Und muss ich sagen, es war sehr schwierig, weil das natürlich genau in die Pandemiephase hineinfiel und Kanada leider sehr lange die striktesten Regeln hatte. Also es ja noch ziemlich lange so war, dass man bei Ankunft noch 14 Tage in Quarantäne musste, was natürlich die Trainingsphasen jetzt nicht erleichtert hat. Deswegen ich dann auch das mit meinem damaligen Co-Trainer von Köln auch den mit an Bord genommen habe, Pascha Frademann, der das dann auch mit übernommen hat. Aber ja, war eine fantastische Erfahrung. Ein ganz anderes Sportland natürlich, ganz andere Sicht darauf, den Sport, also eine ganz andere Art von Vielfältigkeit auch, aber auch eine andere Art von Sport in der Gesellschaft insgesamt, als das ich hier erlebe. Ja, natürlich eine Nation, die bei weitem nicht in den Top Ten der Welt war damals und waren trotzdem bei den Olympischen Spielen dabei. Fantastische Erfahrung, ganz, ganz tolle Zeit für mich mit diesem vielfältigen Mix, den ich da in Kanada erlebt habe.
Definitiv, ja. Gibt es denn jetzt so, ich meine, wir wollen natürlich jetzt nicht, dass deine Karriere als Hockeytrainer, sage ich mal, endet, aber gibt es so ein bisschen einen Plan B nach dem Ganzen? Du hast ja auch Jura studiert. Ist es vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dass du die Robe wechselst quasi?
Nee, das sowieso nicht. Also ich sehe mich nicht jetzt als in einem klassischen Bürojob, ehrlich gesagt. Ich hatte auch nie eine richtige Karriereplanung, um ehrlich zu sein. Also, dass ich auch Hockeytrainer geworden bin, war mehr so ein Zufall und eine Überredungskunst der damaligen Uhlen aus Mülheimer Mannschaft. Ich damals mit 23 reingekommen bin, da war ich aber mitten im Studium und wollte das eigentlich gar nicht und dachte, nee, ich mache mal schön mein Studium zu Ende. Dann haben die mich abgefangen und ich bin dann immer so blockweise immer wieder in neue Aufgaben gerutscht und habe letztendlich sehr oft auch das gemacht oder das Privileg hatte ich dann, dass ich die Dinge tun konnte, an denen ich gerade besonders viel Freude hatte. Ich war auch nie geplant, Bundestrainer zu werden. Deswegen bin ich sehr offen und interessiert. Wie lange das hier noch weitergeht, das ist ja auch immer ein bisschen sportlich abhängig, auch bei uns, wie die nächsten Jahre laufen. Bin aber gleichzeitig eben auch interessiert an genau den Abläufen, die ich gerade schon angesprochen habe, von wie funktionieren eigentlich Teams, wie läuft Zusammenarbeit, Kommunikation. Ich mache auch Vorträge und Coachings ab und zu für Unternehmen und bin da mit drin und erlebe dadurch auch eine andere Art von Zusammenarbeit nochmal, als ich das natürlich aus dem Sport kenne. Das finde ich auch ganz, ganz interessant. Also vielleicht wird es auch mal sowas, aber ihr merkt vielleicht, wie unsicher ich doch daher rede. Ich habe feste Pläne, inklusive Olympischer Spiele. Da will ich dann die großen Ziele, die wir alle zusammen mit der Mannschaft haben, erfüllen. Und viel weiter habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Und da werden wir uns dann nach Olympia mal Gedanken zu machen.
Ja, ich habe ganz aufmerksam zugehört. Also um die Rechtsanwaltskanzlei hast du auf jeden Fall jetzt ordentlich rumgerudert. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
Ja, das ist ein relativ klares Nein, dass ich jetzt Jurist werde. Ja, das sowieso nicht. Also ich habe auch mein Studium auch dadurch nie beendet. Jetzt im Leidwesen, glaube ich, bis heute meiner Mutter, die gerne irgendwie einen festen Abschluss bei mir gesehen hätte, aber dazu ist es nie gekommen. Also bis ich Anwalt werde, dann müsste ich jetzt nochmal in die Uni gehen. Und dementsprechend ist das sowieso ausgeschlossen. Aber wie gesagt, also ein reiner klassischer Anwaltsjob, ich glaube, dafür wäre ich jetzt auch zu lange in einem anderen Arbeitsprozess, gerade mit einem anderen Tagesablauf auch für mich, als dass ich das wieder mache.
Alles gut, ja. Also du hast ja bisher auch ohne Jura relativ weit gebracht.
Gott sei Dank, ja, das stimmt.
Ja, jetzt bleibt natürlich die Frage noch aus, bei so viel Zeit, die sicherlich für Training, für Planung, aber auch, du hast ja gesagt, du machst nebenbei noch so mentales Training. Was machst du denn mal als Ausgleich, wenn es mal sich nicht um Hockey drehen soll in deiner Freizeit? Oder gibt es überhaupt Thema Freizeit? Ist dafür noch Zeit oder?
Ja, die ist jetzt nur wieder anders verteilt als sonst. Ich bin aber ganz froh drum. Also ich habe gesagt, ich war schon mit 19 Trainer in der Oberliga und beim Hockey ist das so auch in der Bundesliga, dass dann Training immer abends ist. Ja, sind ja keine Profis und dementsprechend kommen sie dann nach ihren Jobs oder Uni oder Schule. Und so ist jetzt eigentlich 15 Jahre lang mal mindestens mein Tagesablauf in der Regel so gewesen, dass ich mich so tagsüber vorbereiten konnte. Und jeden Abend oder fast jeden Abend war Training, die Wochenenden waren voll mit Spielen, oft dann auch Reiserei. Und da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch gerade ganz froh drum, dass ich jetzt öfter mal ein paar Wochen am Stück habe, wo ich Wochenenden frei habe, Abende frei habe. Also momentan ist es wirklich so, dass ich echt viel aufhole, viel mehr Family und Friends sehe und das sehr genieße. Also tatsächlich, dass man Ausgleich hat, viele Leute zu treffen. Klar sind wir auch viel unterwegs, aber ja, das genieße ich sehr. Und ansonsten, wir hatten gerade einen Laktattest, da habe ich mich mal spaßeshalber, da werden die Jungs mal gewogen vorher, da habe ich mich mal auf die Waage da ist mir auch gefallen, dass ich jetzt meine Leidenschaft für Jogging und Gym mal wieder neu entdecken müsste. Das wird ja auf jeden Fall jetzt auch wieder ein bisschen mehr kommen. Aber also nee, Freizeit gibt es schon gut und ich habe jetzt auch so meine Learnings gemacht aus den letzten Jahren, dass Hockey und Vorbereitung jetzt auch nicht alles ist, sondern auch ja, vielleicht dann mal besser wird, wenn er entspannt ist und ausgeglichen ist. Und da versuche ich auch mehr Wert drauf zu legen.
Sehr schön und sehr ehrlich vor allen Dingen. Ja, lieber André, also vielen Dank vor allen Dingen schon mal bis hierhin für die offenen und klaren Worte. Man merkt, du bist da sehr strukturiert unterwegs und es ist spannend, dir zuzuhören. Wir haben jetzt für knappe Stunde schon gesprochen und möchten mit dir abschließend auch gerne unser kleines Entweder-Oder-Spiel spielen, auch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Bitten dich da ein bisschen Einblick zu geben und fangen an mit der Frage, für die Frauen Fußballnationalmannschaft eine Trainingseinheit planen oder für das ZDF eine Live-Übertragung in der rhythmischen Sportgymnastik kommentieren. Was würdest du dir entweder oder aussuchen?
Dann bin ich deutlich mehr beim Training, aber beim Training geben, obwohl ich ja auch mal als Journalist gearbeitet habe und das sicherlich hinter war. Ich glaube, von rhythmischer Sportgymnastik bin ich zu weit weg,
bist also, du raus,
dass ich da fachlich helfen könnte. Ja, leider.
Okay, dann wollen wir gerne...
Schauen würde ich auf jeden Fall.
Okay. Dann möchten wir gerne wissen, auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer, in Hamburg an der Alster wohnen oder in München ein Haus im Englischen Garten besitzen?
Gute Frage. Ich habe ja schon ein Jahr in Hamburg gelebt, von daher bin ich natürlich großer Hamburg-Fan. Habe aber auch schon mal gesagt gleichzeitig, wenn nochmal was ganz anderes kommt, wäre München sehr, sehr dick auf der Liste. Von daher vielleicht sogar im Sinne von neue Sachen ausprobieren, unbekannterweise ausnahmsweise München, obwohl ich Hamburg wirklich auch doll liebe.
Ja. Okay. Ja, und abschließend Bretteljause auf dem Berg, also im Sinne von Mittagessen, oder indisches Hühnchencurry in Indien essen. Was liegt dir näher?
Also bis vor einem halben Jahr hätte ich definitiv zwei noch gesagt. Wir haben jetzt aber so viele in Indien. Und ich habe in letzter Zeit so wenig Skiurlaub gemacht, dass ich auf jeden Fall die Brotzeit nehme.
Okay.
Sehr gut. Ja, André, abschließend möchten wir natürlich auch nochmal über das Thema Ziele sprechen. Also ich denke, neben den naheliegenden Wünschen wie Europameisterschaft, Olympiasieger etc., gibt es da sportlich noch irgendwas, was du erreichen möchtest?
Nee, ich glaube, das sind genau die beiden Turniere jetzt. Alles andere liegt auch drumherum, muss man ehrlicherweise sagen. Mir ist eben auch wichtig, neben dem Ergebnis, weil ich ja auch weiß, wie viel können wir wirklich Einfluss nehmen, ne? Gegner, Schiedsrichter und andere Faktoren, auf die wir keinen großen Einfluss haben, aber wir haben halt sehr viel Einfluss auf, wie wir auftreten und das ist natürlich auch ein sportliches Ziel. Also mir hat das sehr imponiert, die Art und Weise, wie wir bei der Weltmeisterschaft gespielt haben und das wäre mir schon wichtig, dass wir das auch wieder hinkriegen, dass so Kinder und Jugendliche und uns auch gerne nacheifern, dass Leute gerne zuschauen und das so auch in einer vielfältigen Art und Weise auch überzeugt, wie wir Dinge angehen. Dann kommen meistens die Ergebnisse von selbst und wenn nicht, kann man dann trotzdem einigermaßen zufrieden und stolz drauf gucken.
Super. Stichwort zufrieden, das sind wir auch. Die Stunde verflog wirklich wie nix und das ging unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, auch so. Es war sehr spannend, dir zuzuhören und möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen Informationen, für die Zeit und drücken natürlich die Daumen, werden den Hockeysport natürlich weiter verfolgen und freuen uns, wenn wir dich das nächste Mal sehen und sprechen und vielleicht dann auch wieder im Podcast begrüßen können. Herzlichen Dank, André Henning.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank, André, auch von meiner Seite, hat großen Spaß gemacht und alles, alles Gute für dich.
Vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.